bisschen totenstill. Aus dem Alltag eines Bestatters. Ein Podcast mit Jessica Blöhm und Volker Winkels.
Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine neue Folge Kein bisschen totenstill steht an. Also es hat ja jetzt ein paar Wochen gedauert, bis ihr uns hier wieder zu packen bekommen habt. Hatte unterschiedliche Gründe, unter anderem auch, dass Volker und ich uns erstmal mit Technik auseinandersetzen mussten. Denn Volker und ich sind getrennt durch, ich weiß nicht, wie viele Kilometer. Volker, es ist ein bisschen, ne? Ein bisschen Strecke zwischen uns beiden.
Ja, gefühlt. Du bist eine Ewigkeit, was die Technik hier angeht.
Genau, um euch nochmal mitzunehmen. Ich bin jetzt gerade in Unna bei uns hier in der Wohnung und den Volker erreiche ich in Wassenberg. Das habt ihr ja schon mitbekommen. Dort ist das Bestattungshaus von Volker. Dort findet die Arbeit statt. Es ist aber immer ein bisschen kompliziert mit unseren Terminplanern und so übereinzukriegen, obwohl wir total heiß sind, neue Folgen aufzunehmen. Und wir haben von euch gehört, ihr seid es auch. Also wir haben tatsächlich ganz viel tolles Feedback gekriegt für unsere ersten 4 Folgen und sind deswegen natürlich sehr motiviert, weiterzumachen. Als erstes mal die Frage an dich. Kommst gerade frisch aus dem Urlaub. Wie geht's dir?
Perfekt. Mir geht es gut wie immer. Kein Grund zum Klagen.
Hat dich der Alltag im Bestattungshaus sehr schnell wieder gehabt?
Ja, das schon. Aber ich mache ja auch im Moment noch Weiterbildung. Ich bin ja auch selber noch Dozent und bin da schon ein paar Sachen am Vorbereiten. Also Langeweile kommt bei mir nie auf.
Nee, das glaube ich auch. Ne? Da ist immer genug los bei euch. Ich würde ganz gerne ein bisschen darauf eingehen, was so das erste Feedback war auf unsere ersten 4 Folgen. Da kamen von vielen Menschen auch Hinweise in Richtung, oh, da hätte Volker noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen können. Also ich habe gemerkt, es gibt eine unglaubliche Neugier auf diesen ganzen Themenkomplex. Wie ist das, wenn ein Verstorbener bei dir liegt, sage ich mal? Wie bereitest du den vor? Wie sieht genau so ein Ablauf aus? Ne? Da konnte man auch richtig hören, so als Angehöriger bekommt man einfach wenig mit. Ne? Das ist ja auch das, was du immer monierst, dass das ja so eigentlich nicht sein sollte.
Nee, ganz im Gegenteil. Der Angehörige, der muss ja loslassen. Ich freue mich immer darüber, wenn Angehörige bis ins Detail mit anfassen möchten. Ne? Das ist jetzt nicht nur waschen und einkleiden, einbetten. Das ist auch oft so die Drucksachengestaltung mit der Rede. Ich habe schon mit vielen Leuten zusammengesessen. Dann haben wir eine Rede für den oder die Verstorbenen zusammen verfasst. Weil die können jetzt ja viel besser erklären, was das für ein Mensch gewesen ist, der da gestorben ist.
Ja, das ist eben auch so ein Punkt. Ne? Eigentlich ist eure Arbeit ja nur möglich, indem die Angehörigen mitmachen.
Ja, ja. Und vor allen Dingen, das ist ja, was ich schon in den ersten Folgen auch gesagt habe, ich muss nicht loslassen. Die Angehörigen müssen loslassen und begreifen. Und am besten geht das eigentlich, wenn man aktiv beteiligt sich. Ne?
Nun gibt es aber, glaube ich, das war ja auch zwischendurch mal Thema bei uns, viele Berührungsängste. Und du hast gesagt, ja, Berührungsängste kann man ja zum Beispiel dadurch abbauen, dass man einen Verstorbenen mitwäscht. Oh. Was genau ist das denn eigentlich? Also muss ich mir das richtig unter dem normalen Waschen vorstellen, so wie wenn ich mich unter die Dusche stelle? Wie funktioniert das? Wie wird ein Verstorbener gewaschen?
Letztendlich genauso. Wir waschen, wir putzen die Zähne, wir waschen den ganzen Körper und zwar richtig mit Wasser und Desinfektionsmittel. Alles so wie letztendlich auch im Krankenhaus oder im Pflegeheim oder halt auch zu Hause, der ganz normale Wahnsinn ist. Die Leute haben aber oft diese Berührungsängste, weil der Körper ja anfängt sich zu verändern. Die haben immer so negativ Gedanken dabei, wenn der Körper sich verändert, dann muss gar nicht. Das kann auch im Positiven sein. Ne?
Ja, also kann ich mir das schon so ein bisschen so vorstellen, wie man sich tatsächlich so unter der Dusche oder ne, morgens wäscht, hätte ich beinahe gesagt, dass es schon sehr viel Ähnlichkeit damit hat.
Darum lege ich auch einen großen Wert darauf, dass das eine hygienische Grundversorgung ist, beziehungsweise eine Waschung. Und das ist ja auch keine Einsagung, sondern eine Einbettung. Bevor man ins Bett geht, reinigt man sich ja in der Regel auch. Warum sollte man das da nicht machen? Da ist es sogar ganz wichtig. Ne?
Wie nimmst du denn Menschen da die Berührungsängste? Ich kann mich ja selber dran erinnern, als ich das erste Mal bei euch vor der Tür stand, wo es dann in den, wie nennt ihr es noch, Versorgungsraum, ne?
Versorgungsraum.
Genau, wo es in den Versorgungsraum geht. Also da war mir auch mulmig. Ich weiß gar nicht genau, was ich erwartet habe. Ich glaube schon, dass es darum ging, das Thema Gerüche hatten wir ja nun auch schon hier, dass es darum ging, wie erlebe ich das jetzt? Wie fühlt sich auch ein Verstorbener überhaupt an? Kannst du mal beschreiben, was der Unterschied ist zwischen einem lebenden Menschen, wenn man ihn anfasst, und einem Verstorbenen?
Die Körpertemperatur ist das Einzige, was sich da ein bisschen geändert hat. Und zwar ist der Körper kälter geworden. Du sagtest ja gerade selber, wo du vor dem Raum gestanden hast, war es ein bisschen mulmig. Und das geht den anderen Angehörigen natürlich selbstverständlich auch in der Regel so. Aber erinnere dich mal dran, wie wir das gemacht haben. Ich habe über das Wetter gesprochen, ich habe über den Alltag gesprochen, über die Normalität gesprochen. Und der Tod ist etwas Normales. Und wenn man da die Leute abholt und mitnehmen kann, erinnere dich mal dran, wie das Gefühl gewesen ist, wie wir zwar auf einmal angefangen haben mit der Waschung, da warst du nicht mehr nervös. Warum auch?
Da gebe ich dir recht. Das war etwas ganz Natürliches, lustigerweise. Ja. Aber wir können ja auch mal ganz ehrlich thematisieren, du hast ja auch des Öfteren mal mit Polizeibeamten zu tun in deiner Arbeit. Und da gibt es aber durchaus auch Momente, wo so ein Polizeibeamter mal den Klappmann macht. Ne? Auch solche Dinge kommen vor in deinem Versorgungsraum.
Ja, ja. Man muss ja aber mal sehen, das sind ja auch Menschen, das hast du im Rettungsdienst, das hast du bei der Polizei, Feuerwehr. Man muss ja immer mal sehen, hauptberuflich haben die eigentlich eine ganz andere Aufgabe. Die durchlaufen dann so ein Programm, wie ein Polizist, der dann wissen muss, warum etwas passiert ist, oder ein Feuerwehrmann, der jetzt eine Bergung vornehmen muss. Der hat dann natürlich jetzt auch nicht so wirklich den Drang nach, aber der spult erstmal sein Programm ab und dadurch schützt er sich ja. Manchmal sagt er, liebe Gehirn, aber das ist mal Schluss ist mit lustig und schaltet einfach ab. Das ist eine Schutzfunktion vom Gehirn. Und dann passiert dann schon mal. Wenn ich aber mit den Angehörigen reingehe, wissen die ja genau, was auf die zukommt. Auch ein Polizist oder ein Feuerwehrmann, der weiß, dass da jetzt eine P-Tür ist, also sprich Person hinter der Tür, oder ein Polizist beim Leichenfund. Die wissen das schon, aber trotzdem muss man das sehen. Es ist kein naher Angehöriger in der Regel, es ist die Arbeit. Eigentlich will man das ja auch gar nicht. Und dann passiert da schon mal, dass der Kopf sagt, jetzt fahre ich mal runter. Ne?
Da kommen viele Faktoren zusammen. Hast du das in deinem beruflichen Alltag schon mal erlebt?
Dass ich persönlich noch nicht, nee, nee. Okay. Nee, nee. Obwohl mir natürlich auch schon Sachen nachgelaufen sind. Ne? Aber die Chance, wie gesagt, ich werde jetzt im Januar 58, statt ich jetzt mich noch mal hinlege, die ist äußerst gering. Aber man soll niemals nie sagen. Ne? Das hat ja auch ein bisschen mit einer körperlichen Verfassung zu tun. Dann hat ein bisschen damit zu tun, war man sehr gestresst. Das sind ja nicht Menschen, die weich sind, die da umfallen, sondern das ist ganz einfach, da spielen ja auch ganz andere Faktoren sehr oft eine Rolle. Ne? Und das kann Stress sein, das kann auch vielleicht Stress zu Hause sein, da ist aber mit dem Kind irgendwie eine Situation, die auch im Hintergrund vielleicht gerade in der Familie läuft. Und dann fährt man schon mal runter, ne? Bis jetzt, mir ist es zum Glück noch nicht passiert. Das heißt aber nicht, dass ich sagen würde, mir passiert es nie. Ne?
Also ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist, was viele Menschen umtreibt, wenn sie daran denken, auch wenn es ein naher Angehöriger ist, sie sind dann bei diesem Akt, sage ich mal, dabei. Ne? Wenn da ein Verstorbener liegt und überhaupt erstmal, genauso wie du es gesagt hast, er wird ja eingebettet. Es ist ja eigentlich eine total zärtliche Formulierung, ne? Wenn man so darüber spricht. Ne? Ja. Man macht ihm das Bett so ein bisschen, ja?
Ja, ist ja auch ja letztendlich nichts anderes, weil ja im Sarg ist ja eine Matratze drin, da kommt ja eine Decke, der Kopf liegt auf einem Kissen. Darum finde ich diesen Begriff Einsagen, ja, hör mal. Weiter weg geht es ja schon gar nicht.
Ja, das ist gruselig eigentlich.
Das ist einbetten.
Mhm. Ja? Ja, bei einem Sarg, da denkst du ja auch irgendwie an Vampire und keine Ahnung, was nicht. Ja. Das ist ja jetzt nicht unbedingt. So sieht's aus. Der andere Punkt, der mehrmals angesprochen wurde von Menschen, die unseren Podcast schon gehört haben, von euch vielleicht auch, die ihr gerade zuhörte, vielleicht habt ihr euch diese Frage auch gestellt, das war das Thema Einäscherung. Mhm. Nochmal. Und zwar muss man ja schon sagen, in den letzten Jahren, Jahrzehnten geht, also wenn man da von einem Trend sprechen kann, der Trend geht dahin, ne? Ja, dass immer mehr Menschen eingeäschert werden. Kannst du uns mal mitnehmen, weil wenn ich jetzt einen nahen Angehörigen verliere, ich melde mich bei dir und sage, ich möchte, dass dieser Mensch eingeäschert wird, das war sein letzter Wille. Dann fand ich es immer interessant, dass das so verhältnismäßig lange gedauert hat. Also bei einer Beerdigung kenne ich das so aus meiner Jugend und Kindheit auch, dass da im Schnitt höchstens eine Woche zwischen war. Ja. Dann war dieser Mensch unter der Erde. Ja. Und bei einer Einäscherung dauert das verdammt lange. Also ich weiß, dass es mal so einen Fall gab, da hat das irgendwie fast 4 Wochen gedauert. Nee. Kannst du uns mal mitnehmen, woran sowas liegt? Also heute ist es, glaube ich, nicht mehr so, ne?
Man muss ganz ehrlich sagen, da habe ich auch wirklich einen Anfall nach dem anderen drin gekriegt. wenn man dann früher die Kirchen angerufen hatte, zwecks Beerdigungstermin, und dann sagte man, ja, da möchte ich nächste Woche haben, er hat ja Zeit, das ist eine Einäscherung, als wenn das eine andere Form der Trauer wäre. Heute ist das nicht mehr, Gott sei Dank. 2004, hatte ich euch ja erzählt, ist mein Vater gestorben und dem sein Wunsch war, halt auch eingeäschert zu werden. Und den habe ich dann zu einem städtischen Krematorium gebracht, alles so, wie der Mann sich das gewünscht hat. 4 Wochen später konnte ich immer noch nicht beerdigen. Das hat mich wirklich sehr belastet, weil man will ja einen Abschluss schaffen. Und dann bin ich hingegangen, ich habe ja gesagt, durch den Tod meiner Familienangehörigen habe ich natürlich auch viel dabei gelernt. Ne? Man musste auch mal auf der anderen Seite vom Tisch sitzen. Das waren so Sachen, die mich gestört haben. Und dann bin ich hingegangen, habe mir private Krematorien gesucht, wo das just in time geht. Man kriegt Zeitfenster. Und wenn jetzt heute jemand montags verstirbt und die Angehörigen sagen, Volker, ich möchte aber, dass er noch vor dem Wochenende beigesetzt wird, auch als Asche, dann wird das bitte schön auch so gemacht. Man kann doch nicht einen Menschen 4, 5, 6 Wochen da warten lassen. Hat mich damals sehr, sehr, sehr stark gestört und auch innerlich aufgewühlt. Das war ein Grund für mich, da ein bisschen umzudenken. Wobei da auch die Krematorien sehr stark umgedacht haben. Ne?
Also muss ich mir das denn so vorstellen, dass es einfach vor, ich sag mal, 20, 30 Jahren einfach noch zu wenig Krematorien gab, dass die dann Stau hatten? Hätte ich beinahe gesagt, woran lag das?
Nein, das war irgendwie, war das so Usus. Und die Leute kannten das auch so. Man hat sich da Zeit gelassen, da wurde ordentlich rumgebummelt. Das waren aber so Sachen, die mich schon seit eh und je gestört haben. Und wie ich dann selber in diese Mühle reingeraten bin, habe ich auch ratzfatz geändert. Heute hast du ja viele privatisierte Krematorien am Markt. Jetzt ist der Konkurrenzdruck auch bedeutend höher. Und das hat viel ausgemacht. Die gleichen Krematorien, die haben mich damals warten lassen, die kamen dann irgendwann nach mir hin und fragten mich, ja Volker, warum kommst du nicht mehr nach uns? Wir können das jetzt auch innerhalb von einer Woche. Zu spät. Entweder arbeite ich kundenorientiert und kann mich in die Lage reinversetzen oder ich lasse direkt. Und das hat mich damals so gestört. Da sind die privaten Krematorien schon ein ganzes Stück weiter, da muss man sagen. Wobei mittlerweile die städtischen ordentlich nachgezogen haben und da geht jetzt auch just in time. Ne?
Habe ich als Angehörige irgendeine Chance, ich sag mal, dabei zu sein oder zumindest das mitzubekommen? Also gibt es das, dass man dann mit in ein Krematorium geht und genau?
Ja klar, wenn Angehörige möchten, selbstverständlich können die dabei sein. Die Frage ist, ob das wirklich dienlich ist. Ne? Also ich war ja damals dabei, wie mein Vater eingeäschert worden ist, 2004, 2007, wie gesagt, auch meine Schwester, hat mich also lange verfolgt. Ne? Muss ganz ehrlich sagen, so der Moment, wo die Ofentür dann aufhing, der Sarg fährt dann ein, das sind schon Sachen, die nimmst du mit nach Hause, ne? Da muss ich sagen. Aber dennoch entscheidet das bitte schön immer jeder Angehörige selber. Ne? Wenn er sagt, Volker, ich will dabei sein, ja, dann ist er halt dabei. Die Krematorien gehen ja auch immer mehr dazu über, aber auch schon seit 10, 15 Jahren mittlerweile, dass man so Gedenkräume da hat. Dann sitzt man da, dann wird der Sarg da hingebracht, man kann sich nochmal verabschieden. Also da hat schon ein ganz starkes Umdenken stattgefunden.
Kannst du beschreiben, du hast gerade gesagt, das war ein sehr emotionaler Moment für dich, als diese Ofentür aufging. Was hast du da gesehen? Ist das, also sieht man da, also man sieht ja keine Flammen oder sowas in der Art?
Nein, gar nicht. So Öfen, das sind so Schamottsteine, so wie man so einen Kamin bei sich zu Hause kennt oder so große Backhäuser halt, ne? Der ist halt extrem heiß, der Stein, der ist auch sehr, wie soll ich sagen, am Glühen schon fast. Dann wird der Sarg da eingefahren und dann fängt die Außenhaut auch Feuer, man sieht das schon und dann schließt sich aber auch schon sofort die Türe, ne? Das Problem ist halt bei mir damals gewesen, ich wusste halt, da liegt mein Vater oder meine Schwester drin, ne? Das hat mich schon sehr beschäftigt, ne?
Naja, fühlt sich ja auch dann an wie so ein letzter Moment, ne? So ein letzter gemeinsamer Moment und dann schließt sich die Türe wirklich für immer, ne?
Ja. Darum bin ich auch dazu übergegangen, wenn die Angehörigen noch was mit ihrem Verstorbenen, da ist das Waschen und Einbetten eigentlich immer eine sehr gute Sache, weil da was Angenehmes ist. So wenn der Ofen aufgeht, die Türe, der sagt, also wie gesagt, die Krematorien machen das schon mittlerweile wirklich mit viel Stil, also muss man sagen. Aber wenn die Ofentür aufgeht und diese Endgültigkeit einem da gerade anschaut, ne? Ja, dann ist natürlich was anderes wie Waschen und Einbetten. Ne?
Ja, Endgültigkeit, das war das Wort, was mir auch da in den Sinn kam. Natürlich ist die Endgültigkeit ja eigentlich schon eingetreten mit dem Tod, mit dem Versterben.
Das ist der Super-GAU.
Genau, so ist es. Aber auf der anderen Seite, das ist ja auch dieses Optische, was man dann hat, ne? So dieses Gefühl.
Man hat ja im Kopf bei so einer Beisetzung, dass der Körper in der Erde sich zersetzt. Das ist ja alles immer so eine romantische Vorstellung, ne? Ist ja auch so. Da habe ich ja schon mal gesagt, man verdaut sich quasi selber. Bei so einem Ofen, dann ist das natürlich so eine Sache, einer geht da nochmal ratzfatz, so 75 Minuten, dann ist alles erledigt. Mein Vater war genauso ein Brocken wie ich, sag ich mal, oder mein Bruder. Und dann kriegt man 1,5 Kilo Asche wieder, ne? Und das nach 75 Minuten. Ja, war ein bisschen schnell, muss ich sagen. Da muss man auch erstmal so, ja, heute habe ich ja gar keine Schwierigkeiten mit, weil ich ja für mich schon Gefühl habe, Vater wollte das so, und dann wird das auch so gemacht. Aber das war damals schon, da war dieses Waschen und Einbetten für mich viel beruhigender, wie diese Aktion, ne? Wobei ich nicht dagegen spreche, also sonst hätte ich meinem Vater ja auch nicht den Wunsch erfüllt, ne?
Ja, genau, also es muss dann irgendwie für jede Familie, für jeden Menschen da auch die Form gefunden werden, die passt, das ist eben was sehr Individuelles. Und da finde ich, habe ich schon eine gute Überleitung zu dem letzten Punkt, den ich heute in der Folge ansprechen wollte, und zwar nochmal über die verschiedenen Bestattungsformen zu sprechen. Es ist ja in Deutschland bis heute nicht erlaubt, dass ich die Asche nehme und sie, ich sag mal, von Mama einfach unterm Kirschbaum zu Hause verstreue, weil sie da immer so gerne gesessen hat. Warum ist das so, Volker? Warum darf man das nicht?
Wir haben in Deutschland nun mal eine Beisetzungspflicht und wir leben ja nun mal in Deutschland im Föderalismus. In einem Bundesland geht es, das ist halt Bremen, hat eine Ausnahme. Aber die anderen Länder spielen halt nicht mit. Warum? Da könnte ich jetzt auch nur mutmaßen, beziehungsweise tief in meinen Innern ahne ich schon, warum es so ist, aber ich glaube, da würde ich ein paar, ja, wie soll ich sagen,
willst du für dich behalten, sagst du?
Öffnen, wenn ich jetzt loslege von der Seite her, bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ja. Man muss jetzt aber auch ganz ehrlich sagen, wir haben natürlich auch schon mal Angehörige bei uns sitzen, die fragen mich natürlich, ob sie die Urne mit nach Hause nehmen können. Und die Frage ist ja für mich, die sich dann stellt, warum? Soll Opa und Oma jetzt als Deko dahin halten? Oder können die einfach nicht loslassen? Ne? Und dann ist es ja auch so eine Sache, die Kollegen in Holland, da ist ja keine Beisetzungspflicht, in England gibt es ja keine Beisetzungspflicht. Ich kenne da einen Kollegen, der fischt regelmäßig aus den Grachten irgendwelche Urnen wieder raus. Weil man muss ja mal sehen, das Leben ist ja endlich. Wenn wir Glück haben, dann werden wir so um die 80, vielleicht 90. Wenn wir Pech haben, geht das ja ein bisschen schneller. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Jetzt gehe ich hin und nehme mir die Aschekapsel meiner Eltern. Die stelle ich jetzt bei mir am Kaminsims und bin dann froh, dass ich sie da habe. Warum auch immer. Jetzt ist aber mein Leben ja auch endlich. Was machen denn meine Kinder? Haben die dann irgendwann Eltern und Großeltern? Dann hat man ja eine Sammlung von Urnen da stehen. Das ist ja schon der Wahnsinn.
Das ist gruselig eigentlich auch.
Ja, und dann ist aber die Frage, die Urenkel, die haben ja irgendwann gar nicht mal so den Bezug. Was passiert dann mit der Asche? Erklärt mir das mal bitte. Das kann ich euch sagen, dann werden die nämlich schön entsorgt. Genauso gut hier mit diesem Kirschbaum. Man muss ja jetzt mal sehen, jetzt gehe ich hin, ich habe hinten einen schönen Garten, dann würde ich meine Eltern dabei setzen. Aber irgendwann bin ich ja auch weg vom Fenster. Meine Kinder sagen dann, weißt du was, Papa, sein Haus, das wollte man nicht, das verkaufen wir. Oh, und dann kommt da eine Hundezwinger hin oder eine Hühnerstall. Man muss ja eigentlich immer mal sehen,
man muss es zu Ende denken, ne?
Und das ist, was den Leuten oft fehlt, diesen Schritt weiter zu denken. Der Tod ist unendlich, aber das Leben nicht, ne? Und dann ist die Frage, was passiert dann?
Trotzdem habe ich den Eindruck, in Deutschland tut sich was, was so die Bestattungskultur angeht. Dann es gibt inzwischen die Friedwälder, was ich eine ganz tolle Idee finde. Solche Formen der Bestattung, was sind so für dich Orte, wo du sagst, oh, das finde ich spannend, das ist cool, dass sich da was entwickelt in Deutschland.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das immer sehr schön. Wir machen ja auch schon mal Seebestattungen oder hier so im Wald. Ich finde das eigentlich schon, hat schon eine schöne Sache. Da schließt sich letztendlich ein Kreis. Wir kommen aus der Natur und gehen auch wieder zurück. Und wir haben ja über Jahrzehnte der Natur auch viel genommen. Und wenn wir als Asche, also quasi als Dünger, wieder in diesen Kreislauf reinkommen, für mich hat das ein schöner Gedanke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne?
Dann können wir auch nochmal was zurückgeben, das stimmt. Du hattest die Holländer gerade angesprochen, das finde ich ganz faszinierend, weil wir da tatsächlich letztens einen Fernsehbeitrag zu hatten, dass die das auch möglich machen, dass man dann die Asche in einen Luftballon packt und den lässt man dann steigen.
Ja.
Ist aber für dich auch nicht die ideale Lösung, nee, oder?
Ich muss mal ganz ehrlich sagen, wenn ich in Holland, ich liebe Holland, du weißt, dass ich auch schon mal gerne campen bin und bin auch sehr oft da. Aber wenn ich an der Küste sitze oder irgendwo sitze und esse mir eine leckere Fla oder sonst so, was, passe ich schon auf, ob das wirklich Asche vom Kamin ist, was mir da auf der Kuchen scheppert. Ne?
Ja, es
gibt Bestattungsarten, da frage ich mich schon wirklich, wie kann man eine Luftbestattung, eine Bestattung sagt aus, bestatten und nicht da in der Luft reinjagen. Ne? Aber jede Geschmack ist anders, aber ich muss jetzt Oma Billa auch nicht wirklich auf dem Sahnekuchen haben, ne? Oder im Schokomel.
Ja, auch da ist wieder das Thema, man muss es zu Ende denken. Ne? So, ja. Sie fliegt ja nicht nur in den Himmel und dann ist Feierabend. Also
Nein, da gibt es die kuriosesten Sachen mittlerweile, wo ich dann wirklich so denke, jetzt muss ich aber auch sagen, ich bin Bestatter, ich habe wirklich Abstand zu der ganzen Geschichte und kann mich auch wirklich in jeden Menschen reinversetzen, was jetzt dieser Akt des Loslassens ist. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Tante Tienchen mit 98 da vom Ballon. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
Die
aber
Frage ist auch immer, ob sie sich mit ihren 98 Jahren so einen Abgang gewünscht hat. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, oft geht, und das haben wir ja oft, wenn die Leute eine Bestattung bei uns planen, ist ja nicht nur bei uns, auch bei den Kollegen, dann frage ich auch schon mal nach, ist das jetzt der Wunsch des Verstorbenen oder ist das so eher der eigene Wunsch? Na, weil wir beerdigen ja den Verstorbenen. Wenn ich jetzt für mich selber irgendwie eine Idee habe, ja, dann muss ich das auch für mich selber machen. Aber ich kann das ja nicht nur, weil ich es schön finde, auf alle anderen Menschen projizieren. Ne?
Und das ist auch mal so ein bisschen der Appell an die Selbstreflexion, ne? Sag ich mal. Ja. Eine Sache noch zum Schluss. Ich weiß, dass ihr das auch vermittelt oder anbietet. Es gibt auch die Möglichkeit, aus der Asche eines Verstorbenen ein Schmuckstück zu machen.
Ja, Diamanten.
Hm. Wie geht das denn?
Dann setzt in alle Bestattungsformen, auch hier mit dem Luftballon, setzt logischerweise immer eine Einäscherung voraus. Ansonsten wäre das auch nicht so schön. Ne? Und die Asche, die wird, dann geht die nach der Schweiz hin, da gibt es eine Firma. Und da wird eigentlich die Natur nachgeahmt. Ne? Hitze und Druck, Kohlenstaub, da wird dann halt Diamant gemacht. Ich habe die Dinger auch schon gesehen. Wir haben auch Musterteile bei uns. Jetzt sind auch Kunden, die machen das. Ich finde jetzt nicht das Schlechteste. Wobei da immer die Frage ist, was passiert im Anschluss damit? Ne? Man muss sich immer diese Frage stellen, weil wie gesagt, die Ur-Urenkel, weiß ich jetzt nicht, ob sie auch mal ob um den Hals tragen wollen. Ne? Man muss da auch weiterdenken.
Ja, es ist ein ganz besonderes Erbstück, sagen wir es mal so.
Ja, was die Leute vergessen ist, wenn mich jetzt jemand fragen würde nach meinem Opa, da kann ich mich noch ganz dunkel dran erinnern, war also überhaupt meine Großeltern waren nette Leute. Aber meine Urgroßeltern, ja, die kenne ich ja nicht, die Leute. Noch nicht mal von Erzählungen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich stell dir mal vor, wir hätten jetzt von denen den Diamanten oder Asche hier im Haus. Ja, da fehlt mir der Bezug. Ne? Ja. Muss man einfach immer mal so weiterdenken. Wobei, jeder ist eines Glückes Schmied. Was ich ja erreichen möchte, ist, dass die Leute sich mal Gedanken machen. Ich möchte ihn nicht bekehren. Das ist überhaupt gar nicht meine Aufgabe. Ich möchte nur, dass die Leute sich da tatsächlich mal Gedanken drüber machen, was ist, wenn.
Genau, sich mal damit auseinandersetzen. Ja, das ist ja auch am Ende Ziel unseres Podcasts. Mhm. Da finde ich, haben wir schon ziemlich viel erreicht mit 4 Folgen. Also wir sind schon sehr happy darüber.
Ich habe auch einige Sachen, bin ich gefragt worden und fand das recht spannend. Ich hätte nicht gedacht.
Und das ist nochmal der Appell an euch. Fragen nehmen wir hier immer sehr gerne entgegen, ne? Weil wir sind natürlich auch für euch und für eure Fragen da, für das, was euch interessiert. Ich bin gespannt, was reinkommt. Volker, an dieser Stelle schließen wir für heute ab. Ja. Ich finde, das hat jetzt schon mal ganz gut geklappt über die Distanz. Wir gucken mal, ob wir das weiter so machen.
Ich kann mich dran gewöhnen. Ja. Obwohl ich dich natürlich auch gerne sehe.
So, wir sehen uns auch immer gerne persönlich. So sieht's aus. Ja. Erstmal viele Grüße an euch. Wir freuen uns über euer Feedback und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Mehr Infos und Hintergründe gibt's auf Instagram unter jessi.blöhm.